Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Studiogast Christian Futscher und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Christian, Germanist aus dem fernen Vorarlberg, eingewienert seit Jahrzehnten, sogar zwischendurch Heurigen Betreiber, also Betreiber eines Stadtheurigen, eines sehr beliebten, kann man sagen, schon öfter mal bei uns hier zu Gast gewesen. Zwei Bücher haben wir, glaube ich, ausgelassen, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ein Kinderbuch. Gute Reise, Eierspeise heißt das. Und ein Lyrikband, Das Pfeifen der Gräser.
Das letzte Buch, mit dem du hier gewesen bist, war, glaube ich, Alles außer Lyrik.
Alles außer Lyrik, ja.
Überraschenderweise auch ein Lyrikband.
Das ist tatsächlich ein Lyrikband, ja. Und vorangestellt ist eben dieses Zitat von Andreas Okopenko. Alles außer Lyrik ist Irrsinn.
Du bist ja eigentlich, glaube ich, in deinem Grundverständnis auch vorrangig Lyriker, oder?
Eigentlich nicht, nein.
Nein? Du publizierst aber vor allem als solcher.
Ja, in den letzten Jahren. Begonnen jetzt mit meinem großen Lyrikpreis. 2008 war der. Also da ist dann das erste Buch bei Janine, also das erste Lyrikbuch erschienen. Das war überhaupt das erste Lyrikbuch, das sie im Programm gehabt haben. Ja, eigentlich. Auf das bin ich auch stolz, ja, dass ein Verlag mit mir eine Lyrikreihe begonnen hat, weil alle anderen Verlage hören ja irgendwie auf mit der Lyrik, weil sich das nicht verkauft. Und Janine hat seit damals eine Lyrikreihe.
Du bist der Primo Uomo, der erste Lyriker
Uomo,
bei Janine.
Ja. Sì, okay. Sono molto felice.
Inzwischen hast du ein weiteres Buch vorgelegt. Mein Vater, ja. Der Vogel. Diesmal, ich weiß es nicht, es ist keine Lyrik, kann man nicht sagen. Sind kurze Prosastücke.
Es sind kurze Kapitelchen, ja, was sind an die 100, aber es ist auch, der Verlag wollte es Roman nennen, ich war damit nicht wirklich glücklich. Man könnte eventuell dazu sagen, es ist ein episodenhafter Roman. Ja, es sind kurze Kapitel, es geht hauptsächlich um einen Vater und seinen Sohn, oder der Sohn erzählt von seinem Vater, der recht lustig war, also recht lustig ist. Im Hintergrund wird die Geschichte einer Ehe angedeutet, also das Buch ist irgendwie auch, was heißt irgendwie, es ist tragisch-komisch, also es ist recht lustig, also die Streiche des Vaters, die Späße sind recht lustig und amüsant. Er ist aber nicht nur lustig, sondern auch halblustig manchmal. Er nervt zwischendurch und das Ganze endet nicht schön. Und ich habe jetzt vor kurzem am Wallensteinplatz, hier gerade in der Nähe, am 15. August, im Rahmen von Kultur Sommer Wien, eine Lesung gehabt. Und da ist anschließend ein älterer Herr auf mich zugekommen, hat gesagt, er kauft jetzt noch ein Buch. Er hat es ja schon länger gelesen. Und dann muss man sagen, dass er bei der Lektüre geweint hat, aber auch viel gelacht. Und das hat mir also recht gut gefallen, weil ich selber wollte immer schon, also habe immer schon die Bücher gern gehabt, wo die zum Lachen und zum Weinen sind, die tragisch-komisch sind. Oder wo, ja.
Man könnte sagen, deine Vaterfigur hat eine gewisse Devianz. Er verhält sich nicht ganz so, wie man das üblicherweise von Vätern erwartet und auch nicht ganz so, wie sein Sohn es sich von ihm erwarten würde.
Ja, der Sohn ist manchmal nicht so glücklich über die Späße seines Vaters, besonders dann nicht natürlich, wenn Freunde in der Nähe sind. Also was so im kleinen Familienkreis geht dann manchmal nicht, wenn gleichaltrige Freunde dabei sind, weil man sich dann ja ein bisschen schämt für seinen Vater oder... Ja, aber im Großen und Ganzen schätzt er das schon sehr, also was der Vater da aufführt. Also zumindest mehr als die Mutter im Laufe der Geschichte des Buches. Ja.
Das Buch ist aus der Ich-Perspektive des Sohnes geschrieben. Dennoch unterstelle ich mal, dass du, wie soll ich sagen, dich eventuell im Vater stärker findest als im Sohn?
Das, ja, das hat was für sich. Ja, also ich war selber ein recht fantasievoller Vater, sagen wir mal so, der gern Späße gemacht. Ja, und ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren schon begonnen, dass, wenn man dachte, mein Gott, das müsste man aufschreiben, sollte ich aufschreiben, ich habe es aufgeschrieben, ich habe es irgendwie gesammelt in Tagebüchern, also ich bin mir drüber geschrieben, Vater, und dann entweder etwas, was ich selbst erlebt habe, was ich selbst gemacht habe oder was ich gelesen habe, was mich beim angeregt hat zu irgendwas oder was ich von anderen gehört habe. Ringelnatz war da ein großes Vorbild. Auch Bohumil Hrabal, oder ich habe auch gedacht an den poetischen Akt von Artmann, also dass man einfach im Alltag, also die Späße des Vaters sind zum Teil poetische Akte. Das habe ich irgendwie so gesammelt, habe das in meinem Hinterkopf gehabt, habe aber zwischendurch andere Bücher gemacht. Und letztes Jahr, erster Lockdown, wo ich wie so viele andere auch österreichweit, weltweit aufgeräumt habe in der Wohnung, sind mir diese Zettel und Aufzeichnungen in die Hände gefallen, wo Vater oben stand, ist gesammelt, abgetippt. Und dachte, so, daraus mache ich jetzt was. Das war dann nur das Problem. Ich habe jetzt viele schöne kleine Szenen, viele schöne Anekdoten, Episoden, aber die können einfach so aneinander rein, also es muss noch was dazu. Und dann ist mir eben ein Schlüsselerlebnis war, oder wo es Klick gemacht hat. Ich habe wieder mal das Buch von Jean-Louis Fournier gelesen, das mir schon lange sehr gut gefallen hat. Er hat nie jemanden umgebracht, mein Papa. Da erzählt ein Sohn von seinem Vater, der mit 42 gestorben ist, da war der Sohn 15, der schwerer Alkoholiker war, aber ein sehr guter Arzt, ein sehr großzügiger, menschenfreundlicher Arzt, der oft nichts verlangt hat für Behandlungen, aber er hat ein schweres Alkoholproblem gehabt. Das hat dazu geführt, dass es zu grotesken, aberwitzigen Szenen auch im Haushalt gekommen ist. Das hat die anderen Familienmitglieder mit Pfirsichen beworfen und. Also es ist eben auch so ein Buch, das einerseits witzig ist, andererseits total tragisch natürlich. Da hat es Klick gemacht, quasi, was meine Form anbelangt. Es gibt dann von diesem Jean-Louis Fournier auch noch ein zweites Buch, das heißt Wohin geht die Reise, Papa, oder so ähnlich. Und wo ich das gelesen habe, da war also das tragisch-komische zum Quadrat, weil dieser Jean-Louis Fournier hat als Erwachsener dann zwei Söhne bekommen, die waren beide geistig behindert, hintereinander hat er die bekommen und sie sind beide sehr früh gestorben, der eine mit 15. Und er hat über diese Söhne auch eben wieder ein todtrauriges, aber auch urwitziges Buch geschrieben. Ja. Also Jean-Louis Fournier war irgendwie auch wichtig, was mir eingefallen ist, was ich mit dieser Vaterfigur mache und was ich mit diesen kleinen Texten, mit diesen witzigen Episoden mache, nämlich ich ja, die tragische Ebene im Hintergrund habe ich halt dazugefügt. So ungefähr, so in etwa.
Surreale Vaterfiguren mit teils absurden Geschichten und Erlebnissen begegnen uns ja in deinen Büchern des Öfteren. Nur bislang hast du eigentlich das immer aus der Perspektive des Vaters geschrieben. Diesmal, glaube ich zumindest, erstmals aus der Perspektive des Sohnes.
Ja, das war auch eine gute Idee, glaube ich. Es hat erstens geholfen, Distanz zu schaffen und ich habe natürlich lange nicht überlegt, ob ich das so machen kann. Also ob ich da wirklich so... Ein Freund von mir hat mal geschrieben, er hat bis Seite 40 hat er sich gedacht, also jetzt wundert er sich über gar nichts mehr. Wenn ich so einen Vater hatte, wundert also dass ich so geworden bin, wie ich bin. Bis ihm dann auf Seite 45 irgendwie schlagartig klar geworden ist, dass da einer seine Autobiografie tarnt. Mit einer Kutzbe, wie er schreibt, die es noch nie vorher gegeben hat. Ja. Ja, also diese Perspektive aus der Sicht des Sohnes hat für kleine Distanz gesorgt, war froh, dass ich auf diese Idee gekommen bin. Ja.
Dein realer Vater war ja, glaube ich, etwas anders gestrickt und insofern bleibt deine Entwicklung weiterhin rätselhaft?
Mein Vater, also ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem Buch auch viel über meinen Vater gesprochen und mit auch bei Veranstaltungen, weil ja, viele glauben, also gerade auch in Feldkirch, wo ich her bin, und mein Vater war dort stadtbekannte Persönlichkeit, Vizebürgermeister, und ist eigentlich schon sehr lange tot, aber trotzdem ist er immer noch in Erinnerung, und es haben mir Feldkirch ganz viele das Buch gekauft, weil sie neugierig waren, was ich da über meinen Vater schreibe, und manche sind auch, also Buchhändlerin hat mir gesagt, einer ist reingekommen, der ist gemeint, hoffentlich hat er kein Blödsinn geschrieben über seinen Vater.
Hat ein Enthüllungsbuch erwartet.
Also die Vorstellung, also gerade bei diesem Herrn, also wie er begonnen hat zu lesen und wie ihm dann wie er sich am Anfang wahrscheinlich geärgert hat. Oder? Also quasi, ich habe sie befürchtet, dass er einen Schmarrn schreibt über seinen Vater. Aber es ist erstaunlich, wie oft, dass auch Leute, die viel lesen und sich viel mit Literatur beschäftigen, und die, wo ich auch geglaubt hätte, sie kennen mich, ja, also jetzt nicht die nahesten Freunde, aber dass die wirklich auch geglaubt haben, ich schreibe über meinen Vater. Ja, und, ja.
Hätte ja sein können, obwohl hätte, ja.
Natürlich, klar. Und
der Titel Mein Vater, der Vogel, jetzt nicht unbedingt auf ein politisches Enthüllungsbuch hinweist.
Naja, obwohl mein Vater hat mir ja auch eine ganz peinliche. Ein peinliches Erlebnis beschert, mein Vater. Aber das ist so das Verrückteste, was ich mit ihm erlebt habe. Dass er auf dem Balkon unseres Hauses, also er wollte eigentlich Dirigent werden, das ging damals nicht. Er hat Jus studiert, das ist am schnellsten. Das schnellste, also Studium, das am schnellsten fertig ist, wo man gleich Geld verdienen kann. Und, aber der Traum, Dirigent zu sein, das hat ihn eigentlich nie verlassen, und er hat dann zu Hause die Angewohnheit gehabt, zu Musik vom Plattenspieler dazu zu dirigieren, und das hat er eben auch auf dem Balkon gemacht, und ja, ich stand da halt mal in einiger Entfernung mit Freunden, und ich sage, schau, der Herr Futscher dreht völlig durch, das ist wahnsinnig. Der hat herumgefuchtelt in der Luft, und die Musik haben wir nicht gehört auf die Distanz, und ja. Ja, und es gibt dieses schöne Zitat von Gerhard Fritsch: Wer die Musik nicht hört, hält die Tanzenden für wahnsinnig. Und meine Freunde haben meinen Vater für wahnsinnig gehalten.
Ja, das trifft wohl in sehr vielen Zusammenhängen zu, dieses Zitat. Vaterfiguren, die Auseinandersetzung damit, ist eins deiner wesentlichen Themen?
Boah, es klingt jetzt so, ja. Aber nein, würde ich eigentlich nicht sagen. Obwohl also das Vater zu werden hat mehr Einfluss gehabt auf mein Schreiben, als ich eigentlich dachte, in mehrfacher Hinsicht. Aber jetzt das Thema Vater in diesem Buch natürlich. Und es taucht manchmal vor, ja, klar. Aber ich habe so in Erinnerung, das sind eher die Späße des Kindes, stehen da im Mittelpunkt meistens, oder? So ein Kind macht ja einige, also das war auch immer von Anfang an, wollte ich einfach so viel wie möglich festhalten. Aber das ruht alles noch in Schaden. Ich glaube, die ersten zwei Jahre bei meiner Frau, immer ein ganzes Jahr, also die besten Sager und Erlebnisse mit dem Kind aufgeschrieben. Also zweimal habe ich sie jetzt zum Geburtstag im Jänner geschenkt, so wie jeweils 100 Seiten oder mehr, wo also das Kind total im Mittelpunkt steht. Mit Beginn der Sprache ist es natürlich immer interessanter geworden, aber das ruht alles noch in Schachteln und Mappen, und ich weiß auch nicht, ob ich jemals was damit mache.
Es harrt der literarischen Farbe, du?
Ja. Vielleicht, ja. Ich habe ja noch viel Zeit.
Ja, und solches Material ist durchaus längere Zeit haltbar, denke ich mir.
Ja, schau mal.
Vielleicht wachsen die Perspektiven sogar mit dem Abstand.
Genau, wenn ich manchmal Stress habe oder man denkt, ich muss unbedingt was damit machen, denke ich mir, naja, die Zeit kommt, die Zeit wird kommen, und wenn sie nicht kommt, dann ist es aber egal. Also ich habe so viel geschrieben in meinem Leben, das ist, also was veröffentlicht ist nur ein Bruchteil dessen, was ich so schreibe und was ich in halbfertigen Romanen und Konglomeraten und Konvoluten und so angesammelt hat. Das, ja.
Punkt. Das klingt, als hättest du einen ganzen Haufen Material vorrätig.
Ja, für zu viel. Das einerseits gefällt mir das. Also ich sympathisiere mit Wörtern wie Großzügigkeit, Verschwendung und Gegenwart, ohne was daraus zu machen. Andererseits beneide ich manchmal Autoren. Da kenne ich eben einen, der sagt, dass alles, was ich jemals geschrieben habe, ist veröffentlicht worden. Also das würde ich, also ich wäre schon froh, wenn ich sagen könnte, ein Viertel dessen, was ich jemals geschrieben habe, ist veröffentlicht worden.
Schreibst du für Veröffentlichung in dem Sinn, dass du an einen Leser, an eine Leserin denkst beim Schreiben oder ja, beim Konzipieren?
Manche werfen mir vor, dass ich da viel zu wenig dran denke. Also beim Vater der Vogel habe ich ja, mehr an Leserinnen und Leser gedacht als sonst. Jetzt bin ich wieder an einem Prosa-Werk dran, das mir gerade jemand in der Luft zerrissen hat, weil sie eben meint, die Leser steigen aus durch diese Art, wie ich erzähle. Ja, das ist, also dass ich zu wenig an die Leserinnen denke. Aber das Buch ist noch nicht fertig. Ich habe es erst eigentlich in den letzten Jahren begonnen, bevor ich es aus der Hand gebe, es andere lesen zu lassen. Und das hilft. Das bringt mich. Und ich habe auch gelernt, was ganz wichtig ist, also spätestens in meinem Alter, soll man das können, ja, streichen, kürzen. Fällt mir immer noch schwer, aber naja.
Sie ist in diesem Fall eine Lektorin gewesen.
Meine persönliche Lektorin, ja, zu Hause. Das ist eine Vorlektorin, sagen wir mal so.
Die eheliche Vorlektorin. Ja. Und das Urteil war vernichtend?
Das Urteil war vernichtend, sehr differenziert. Ja. Also das und das ist sehr gut, aber so wie du das machst, ihrer Meinung nach nicht gut. Jetzt arbeite ich dran, arbeite um, kürze, streiche, fokussiere mich mehr, bringe eine Struktur hinein, wie ich es da beim Vater der Vogel gemacht habe. Also ich würde am liebsten Rohfassungen, Fragmente, Vorschläge zu Büchern veröffentlichen, die dann die Leserinnen und Leser zu Büchern machen mit ihrer Fantasie, mit ihrer Vorstellung. Die gewisse Dinge entschuldigen, die Spielereien mitgehen, die Wildwuchs aushalten, die Unordnung schätzen wissen und so weiter. Ja.
Das hast du eine Zeit lang ja auch durchaus verfolgt, in der Form, dass du Teile des Lektoratsprozesses ins Werk aufgenommen hast.
Stimmt, ja. Also das ist eine Schiene, die ich spätestens seit 2002 mit dem Niedri-Buch vom Droschel Verlag praktiziere, ja, und da damals zum ersten Mal den Mut hatte, sowas auch abzuschicken, und das ist dann gleich ganz toll eingeschlagen, also eine in Anführungszeichen auf den ersten Blick hingerotzte Fassung. Ja. Also es wurde daran gearbeitet, aber ich habe damals versucht, eben den Charme der Rohfassung hinüber zu retten, und das mache ich eigentlich öfter, ja, weil ich also die Erstfassung, ich weiß, das ist ein Argument von Dilettanten, aber trotzdem sage ich es. Ich habe die Erstfassung von meinen Texten oder von Passagen haben mir oft besser gefallen als dann die geglätterte, gefeilte Endversion. Ja? Also mir hat dann immer was gefehlt in der Endversion. Das ist mir irgendwie blasser vorgekommen zu der wilden Erstfassung. Ja? Also ich habe ja manchmal Phasen der. Und wieder, also ich bin nicht so naiv und so dumm, dass ich das immer für gut halte. Ja, wenn ich so, also es kommt, ist allerdings schon länger her, dass ich 8 Stunden am Stück schreibe. Ja. Was dabei herauskommt, ist zum Großteil Mist, ja, aber es ist einfach ganz viel oder einiges dabei, dass ich dann so, wie es in der Erstfassung geschrieben ist, hin retten will in die Buchfassung. Ja. Da gehen leider Leser nicht mit, Leserinnen, Verlage sowieso nicht. Also es ist nicht so, also ja, lässt sich halt nicht verkaufen, nicht so gut.
Es fehlt ja quasi am Ende das Unfertige, der Riss im Verputz.
Genau, der Riss im Verputz, oder Henry Miller, eines meiner Lieblingsstellen, aus den Trümmern irdischen Bemühens erhebt sich der Gesang der Schöpfung. Letztens habe ich auch schon so ein Bild gehabt, so letzten Sommer im Fischament Bogen schießen und auf eine Tafel, und ich habe die Mauer daneben geschossen, der Pfeil ist abgeprallt, ist in einen Baum gefallen und ist dann hängen geblieben mit der Spitze zum Boden, hängen geblieben. Und ich habe sofort ans Schreiben gedacht, also sofort nicht, wollen wir nicht übertreiben, aber in der Folge ans Schreiben gedacht, so möchte ich eigentlich schreiben. Ich möchte nicht genau ins Schwarze zielen oder schon ins Schwarze zielen, aber es soll dann auf Umwegen sowas Schönes dabei herauskommen wie ein im Baum hängender Pfeil. Das passiert nur einmal oder einmal in 100 Jahren. Ich möchte eben ja, so schreiben, wie kein anderer geschrieben hat. Ich möchte nicht ununterbrochen daran denken, ein rundes Ganzes zu machen. So in etwa. Ja.
Also der Bogenschuss, der sein Ziel nicht erreicht, sondern in einer absurden Situation eigentlich endet.
In einer schönen, in einer poetischen, in einer, was niemand gedacht hätte, dass das dabei herauskommt. Okay, ich schreibe dann, je älter ich werde natürlich, ich hole den Pfeil herunter, ich mache noch 5 Versuche und irgendwann ist es dann nicht im Schwarzen, aber daneben irgendwo, zumindest auf der Fläche, ja. Trotzdem blutet mir manchmal das Herz, wenn ich an einen Baum hängenden Pfeil denke, der dann rausgestrichen wird.
Ist dieses Unfertige in der Lyrik leichter herzustellen, abzuhandeln, als in der Prosa?
Ja, in der Lyrik kann beides nebeneinander stehen. Also die Lyrik von mir lebt ganz stark durch Kürzenstreichen, kleine Alltagsbeobachtung. Also da ist das nicht viel Platz für Unfertiges. Kommt aber immer wieder natürlich in ein oder anderen Gedicht. Spielt das mit und ja, spiele ich damit mit dem unfertigen Charakter. Damit. Ja. Aber wie gesagt, da ist nicht viel Platz. In 4 Zeilen ist nicht viel Platz für Unfertiges.
Du schaffst es durchaus, bisweilen in Miniaturen Unfertiges hier und darzustellen. Ein weiteres großes Thema erkenne ich bei dir, zumindest als Leser, im Scheitern. Deine Hauptfiguren, deine oft sehr liebevoll geschilderten Hauptfiguren sind nicht das, was man sich als große Gewinner des Lebens vorstellt.
Ja, es haben schon viele vor mir gesagt, dass die scheiternden Figuren sind einfach interessanter als die glückliche Ehe. Man kann schon über glückliche Ehen auch schreiben, aber das immer interessant ist oder ein glückliches, gelungenes Leben. Natürlich kann das auch interessant sein, aber interessanter sind oft die Brüche, die wenn man was versucht und es klappt nicht, oder eben das Scheitern ist einfach einiges attraktiver und gibt mehr her und jeder kann was damit anfangen. Die meisten scheitern auf irgendeine Art und Weise. Immer wieder, tagtäglich.
Wobei ich bei deinen Figuren sehr oft das Gefühl habe, sie suchen das Scheitern regelrecht, so wie du das Unfertige.
Suchen sie das Scheitern? Nein, es passiert ihnen halt. Sie können nicht anders. Oder es läuft halt was aus dem Ruder und dann fallen sie ins Wasser, gehen unter, kriegen keine Luft mehr.
Ja. Naja, dein Vater zum Beispiel, in Mein Vater der Vogel, er legt es schon an, teils auf Situationen, die eigentlich gar nicht anders können, als aus dem Ruder laufen.
Ja, es gibt diese schöne Redewendung, er schießt den Vogel ab manchmal oder er schießt neben das Ziel oder er übertreibt, ja, er weiß nicht, wann Schluss ist. Und das wird ihm ja auch dann auf die Dauer wird angedeutet, dass die Frau einfach nicht mehr aushält, dass er ständig den Vogel abschießt und immer wieder. Und er hat natürlich ein Problem, das auch irgendwie nicht angesprochen wird, aber das im Hintergrund wurlt und immer mehr an die Oberfläche tritt. Oder, ja, ich möchte es jetzt nicht aussprechen, aber es wird ziemlich klar.
Weiß er tatsächlich nicht, wann Schluss ist oder reizt ihn dieser Grenzübertritt nicht auch?
Einerseits weiß er nicht, wann Schluss ist, andererseits kann er einfach nicht anders. Und er versucht der Tatsache, dass er Angst hat, etwas entgegenzusetzen. Also irgendwer hat irgendwo gelesen, dass Elternschaft lebenslängliche Angst bedeutet. Er hat Angst, er versucht mit Spielspaß Literatur, er zitiert ja auch gern, lernt Zitate auswendig, versucht dem Kontra zu bieten, aber der Gegner ist übermächtig.
Vielleicht ein guter Moment, dass du uns ein paar Kostproben gibst.
Ja, vielleicht eine meiner Lieblingskapitelchen. Es war auch, ich glaube, es war sogar auch eine der ersten Geschichten, die ich damals aufgeschrieben habe. Die Erbse. Meine Eltern und ich saßen in einem Gastgarten beim Essen. Auf meinem Teller befanden sich Fleisch mit Reis, Kohlsprossen und Erbsen. Während ich es mir schmecken ließ, sagte mein Vater plötzlich: Die Erbsen sind die kleinen Brüder der Kohlsprossen. Ich korrigierte ihn: Nein, es sind ihre Kinder. Brüder, Kinder, Brüder, Kinder. Meine Mutter mischte sich ein und rief: Ruhe. Nur eins noch, sagte mein Vater. Egal, ob die Erbsen die Brüder oder die Kinder der Kohlsprossen sind, keine von ihnen wird überleben. Kurz darauf sagte er: Doch, eine schon. Und wischte mit dem Messer eine Erbse vom Teller, sodass sie auf die Erde fiel. Meine Mutter verdrehte die Augen, worauf er mit Unschuldsmiene sagte: Ich bin mit dem Messer ausgerutscht. Da musste ich so lachen, dass ich einen regelrechten Lachkrampf bekam. Ich konnte sehen, wie sich mein Vater darüber freute. Und auch meine Mutter musste jetzt lachen. Dann setzte mein Vater noch eins drauf. Er trat mit dem Schuh auf die Erbse und sagte bedauernd: Nein, leider, auch sie überlebt nicht. Das Leben ist hart, hart wie eine Schuhsohle. Da ist das Tragische und das Komische in einem kleinen Kapitelchen.
Dein Vater ist also ein getriebener Schalk, ließe sich sagen.
Ein getriebener Schalk, ja. Mit einem Schalk im Nacken und einem Schalk im Hals.
Ein Hofnarr seiner selbst.
Er hat an viele meiner Narren gefressen, unter anderem an seinem Sohn eben, und möchte ihn möglichst gut unterhalten und möglichst viel Spaß mit ihm haben und ihn zum Lachen bringen. Ja.
Magst du uns noch was vorlesen?
Soll ich noch was vorlesen? Oh, Moment, was haben wir da noch?
Ich würde mir eins wünschen.
Ja, okay.
Ja, das würde ich gerne dem Gerald Krieghofer widmen. Mhm. Auf Seite 41. Zitate.
Zitate, 41 Zitate. Mein Vater verblüffte Menschen immer wieder dadurch, dass er seltsame Dinge sagte. Er lernte gern Sätze aus Büchern auswendig und warf sie dann im Gespräch ein. Einmal am Morgen, als wir am Frühstückstisch saßen, sagte er zum Beispiel zu mir oder zu meiner Mutter, das war nicht ganz eindeutig: Reich mir die Butter oder der Fluch des Propheten wird deine gottlosen Gedärme zerfetzen und Hunde werden johlend auf dein Grab pissen. Till Mette. Oh Gott, rief meine Mutter aus. Gott, nahm mein Vater das Stichwort auf, ist rot, vollendet und prall. Gott ist eine Tomate. Georgi Gospodinov. So ein Quatsch. Mich interessiert nur der Quatsch. Daniil Karms. Du liebe Zeit. Er wartete nur auf das passende Stichwort, um mit einem Zitat zu reagieren. Das war manchmal lustig, aber oft nur nervtötend und anstrengend. Meine Mutter wurde mit der Zeit geradezu allergisch gegen dieses ständige Zitieren. Darauf konnte er reagieren mit: Zitate sind Eis für jede Stimmung. Christian Morgenstern. Aber seine auswendig gelernten Sätze sorgten natürlich manchmal auch für gute Stimmung. Einmal saßen wir an einem Winterabend in einer größeren Runde an einem Wirtshaustisch und jemand meinte, dass er sich schon wahnsinnig auf den Frühling freue. Mit schmachtendem Blick und sehnsuchtsvoller Stimme deklamierte mein Vater: Wie gerne würde ich jetzt nur mit einem weißen seidenen Röckchen bekleidet vors Haus treten und dann ausgelassen auf einer blühenden Wiese umhertoben und tollen und den Schmetterlingen alte deutsche Freiheitslieder vorsingen. Leider ist aber vor dem Haus keine blühende Wiese, sondern eine uninteressante Straße voller parkender Autos. Max Gold.
Christian Futscher, Mein Vater der Vogel, erschienen bei Tschernin. Ich danke Christian Futscher für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.